ARD Sounds.
Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von Bayern 2.
Hallo, Johannes Pertu hier. Das Radio Feature gibt es immer Freitag in ARD Sounds und Montag überall sonst. Die Nachrichten sind gerade voll von Konflikten zwischen Staaten. Und das bedeutet auch, Diplomaten haben viel zu tun. Unterhändler treffen sich zu Verhandlungen. Von den meisten bekommen wir wahrscheinlich gar nichts mit. Im Radiofeature geht es heute um einen Deal, der lange unter strengster Geheimhaltung vorbereitet wurde. Es geht um den größten Gefangenenaustausch zwischen Russland und dem Westen nach dem Kalten Krieg im Jahr 2024. Bis heute ist der Austausch umstritten und manche sagen, der russische Machthaber Putin hat den Westen vorgeführt. 5 JournalistInnen haben recherchiert, was im Verborgenen passiert ist, warum der Austausch am Ende stattgefunden hat.
Sommer 2019. Ein warmer Tag in Berlin. Es ist Freitagmittag und der kleine Tiergarten, ein Park in Berlin, ist voller Menschen. Ein Fahrradfahrer fährt von hinten auf einen Fußgänger zu und schießt auf ihn. Dann steigt er ab, schießt nochmal. Das Opfer, Selimkhan Khangoshvili, ein Mann aus Georgien, ist sofort tot.
Es ist hellichter Tag im kleinen Berliner Tiergarten, als ein Mann ermordet wird, getötet von einem Profikiller.
Der Täter flüchtet mit dem Fahrrad und kurze Zeit später wird er verhaftet.
Für diesen sogenannten Tiergartenmord vor mehr als 2 Jahren hat das Berliner Kammergericht heute einen 56-jährigen Russen zu lebenslanger Haft verurteilt.
Und das Gericht sagt, das war ein Auftragsmord. Aus Moskau.
Ein schweres Verbrechen mit Folgen für die Weltpolitik, denn der Vorwurf ist ungeheuerlich. Dieser Mord auf deutschem Boden soll vom russischen Staat in Auftrag gegeben worden sein. Das Berliner Kammergericht sprach wörtlich von Staatsterrorismus.
Der Attentäter bekommt dafür 2021 eine lebenslange Haftstrafe mit besonderer Schwere der Schuld. Mehr geht nicht im deutschen Strafrecht. Sein Name? Vadim Krassikow. Die Presse nennt ihn den Tiergartenmörder. Lebenslang im Gefängnis. Das ist eine sehr lange Zeit. Aber nur 2,5 Jahre später steigt der Tiergartenmörder in ein Flugzeug. Er fliegt nach Moskau, steigt aus dem Flugzeug aus, geht die Gangway hinunter, über einen roten Teppich und unten wartet auf ihn Wladimir Putin. Davon gibt es ein Video. Der russische Machthaber Putin ist persönlich gekommen, um Vadim Krassikow zu empfangen. Er schüttelt seine Hand, umarmt ihn. Der Tiergartenmörder ist wieder zu Hause, in Russland, in Freiheit. Putin nennt seine Tat, den Mord, patriotisch. Ein in Deutschland verurteilter Mörder wird in Russland empfangen wie ein Starzelt. Wie ist das möglich?
ZDF heute live, herzlich willkommen. Ja, seit dem Nachmittag läuft scheinbar der größte Gefangenenaustausch seit dem Zweiten Weltkrieg tagelang.
Vadim Krassikow, der Tiergartenmörder, war Teil einer streng geheimen Operation zwischen dem Westen und Russland. An diesem Tag, am 1. August 2024, passiert das, was Geheimdienste monatelang geplant und verhandelt haben. Aus westlichen Gefängnissen werden 8 Russen freigelassen. Spione zum Beispiel und eben der Tiergartenmörder. Dafür kommen im Gegenzug 16 Menschen frei, die in Russland und Belarus im Gefängnis gesessen haben. Unter ihnen ist ein Journalist aus den USA, Oppositioneller aus Russland und Menschen mit einem deutschen Pass. Es ist ein Austausch, ein Gefangenenaustausch. Macht der Westen Tauschgeschäfte mit Putin und lässt dabei den Tiergartenmörder frei? Wieso hat die deutsche Bundesregierung entschieden, da machen wir mit? Das wollten wir verstehen. Und wir haben uns gefragt, ob diese Entscheidung richtig war. Deswegen haben wir mit vielen Menschen gesprochen, mit Diplomaten und Geheimdienstexperten und mit Politikern, die das entschieden haben. Wie der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz.
wenn man die Schicksale der Inhaftierten in Russland kannte und kennt, weiß man, dass es, auch wenn es eine schwere Entscheidung war, eine richtige Entscheidung war.
Ich bin Franka Hennes und das ist der Gefangenenaustausch, geheime Verhandlungen und Putins Geisel.
Dann lassen starten, ja.
Einer der Gründe, warum Deutschland den Deal mit Putin eingegangen ist, wohnt mittlerweile in Berlin.
Ja, ich heiße German Moisius. Ich bin, wie man es mir vielleicht anhört, ich bin in Russland geboren, in Leningrad.
German ist 40, hat schwarzgraue Haare und einen kurzen Bart. Und genau wie der Tiergartenmörder Vadim Krassikow ist er durch den Deal mit Putin freigekommen. Allerdings für die andere Seite. Nicht für Russland, sondern für den Westen. Und es gibt noch einen Unterschied. German hat niemanden umgebracht. Er hat sich nach unserem Wissen nicht zu Schulden kommen lassen. Trotzdem war er ein paar Monate vor unserem Interview Sträfling in einem russischen Gefängnis.
'95 kam ich nach Deutschland mit meiner Familie und relativ bald auch nach Frechen bei Köln. Bin hier zur Schule gegangen, Abitur gemacht, studiert, Wirtschaftsrecht studiert, dann noch Recht studiert an der Freien Universität Berlin.
Doch irgendwann möchte German zurück in seine zweite Heimat, nach Russland. Auch seine Ex-Frau und Tochter wohnen dort.
Also es hat mich immer zurückgezogen. Irgendwie war das Kindheitserinnerung oder auch einfach nur die Atmosphäre des Landes. Ich weiß es nicht. Also St. Petersburg, wer da gewesen ist oder vielleicht mal gesehen hat, ist eine der schönsten Städte der Welt, sicherlich.
Es ist 2024. German wohnt mittlerweile schon ein paar Jahre in St. Petersburg. Und er fährt gern Fahrrad. So gern, dass er einen Verein gründet. Ehrenamtlich.
Wir sind eigentlich so zum Lobbyisten der modernen Mobilität geworden. Und wir haben Veranstaltungen gemacht, viele Veranstaltungen, auch mit Diplomaten, mit Politikern, mit russischen Beamten, St. Petersburg, auch russlandweit, um eben dieses Thema voranzubringen. Ich wollte was verändern, ich wollte die Stadt tatsächlich besser machen und ich wollte eine Institution sozusagen, ja, so eine NGO aufbauen, die so ist, wie ich mir das in Deutschland angewöhnt habe, also mit Wahlen, mit breiter Teilnahme von Leuten, wo nicht nur so eine bestimmte auserwählte Gruppe zu sagen hat.
Auch an einem Dienstag im Mai 2024 fährt German mit seinem Fahrrad durch den Stadtpark in St. Petersburg. Die Sonne scheint.
Ich weiß nicht, es war 12 Uhr vielleicht, ja. Also war alles wunderbar.
Aber als German vom Fahrrad absteigt, warten schon Leute auf ihn. Es sind Männer mit Baseballkappen, so erzählt er es uns. Sie umringen ihn. Dann zerren sie German in ein Auto.
Sie haben mir irgendwas über den Kopf gezogen, ja, und zugeklebt. Und dann auf einmal, wie als ob das Licht ausgeht. Das war wirklich der schrecklichste Moment.
Alles ist jetzt schwarz. German kann nur noch hören, was um ihn herum passiert. Er hört, wie die Männer sein Fahrrad mitnehmen. Keiner soll wissen, was hier gerade passiert. So erklärt sich das zumindest German. Er bekommt Handschellen angelegt. Er wird ins Hauptquartier des FSB in St. Petersburg gebracht. FSB, das ist der russische Inlandsgeheimdienst, zuständig für Staatssicherheit und militärische Spionageabwehr.
Und Sie haben ja auch die Anklage sofort vorgelesen.
Also German wird nach Paragraph 275 angeklagt, Hochverrat. Es ist einer der schärfsten Artikel des russischen Strafgesetzbuches. German soll ein ausländischer Spion sein. Und dafür kann er in Russland lebenslänglich ins Gefängnis kommen. Seit einer Gesetzesreform 2022 können Richterinnen und Richter den dazugehörigen Artikel 275 des russischen Strafgesetzbuches sogar noch freier auslegen. Der Paragraph ist so etwas wie eine Allzweckwaffe. Sehr nützlich, um Regimegegner ins Gefängnis zu bringen. Man kann auch sagen, ein Gummiparagraph.
Das heißt, ja, die Entscheidung stand fest, mich nicht nur festzunehmen, sondern auch zu verurteilen. Das war völlig außer Frage. Das heißt, also es kein Freispruch wäre möglich gewesen, das war mir klar.
Aber warum ist German ins Visier der russischen Justiz geraten? Er hat da eine Theorie. German ist Deutsch-Russe. Als Jurist kümmert er sich um deutsches Aufenthaltsrecht. Vor allem Investoren und Unternehmer kommen dafür zu ihm.
Und auch in meiner Arbeit habe ich ganz viele Unterlagen bekommen, die Finanzunterlagen von meinen Kunden. Ja, und die Kunden sind wirklich Top-Leute. Daraus einen Strick zu ziehen, war sehr einfach.
Und weil er sich ehrenamtlich für bessere Fahrradwege einsetzt, hat er Kontakt zu Politikern und Diplomaten. Diplomaten, die der FSB nun als deutsche Spione bezichtigt, sagt German. Und dann geht alles ganz schnell. German wird über Nacht nach Moskau gebracht. Am nächsten Morgen werden 2 Monate Untersuchungsgefängnis angeordnet. So erzählt er es uns. German kommt hinter Gitter.
Ich hatte Zittern bei jeder, wenn die Tür aufging, dann was machen sie mit mir? Ich wusste ganz genau, dass sie alles machen.
Wir haben bei dieser Recherche mit vielen Menschen gesprochen, die bereits in russischen Gefängnissen saßen. Einige von ihnen wurden gefoltert. Was German erst später erfahren wird, seine Verhaftung war kein Zufall. Es gibt einen Grund, warum der FSB ihn festnimmt. Und der hat nichts mit Fahrradwegen zu tun. Denn sein Fall ist Teil von etwas viel Größerem geworden. So bedeutend, dass selbst der Präsident der Vereinigten Staaten und der deutsche Bundeskanzler über ihn mit ihren wichtigsten Beratern sprechen. Und diese Gespräche sind streng geheim. Aber wir haben jemanden gefunden, der dabei war, der diese Gespräche selbst geführt hat. Es ist Wolfgang Schmidt. In der Regierung von Olaf Scholz war er Chef des Kanzleramts, Bundesminister für besondere Aufgaben und Beauftragter für die Nachrichtendienste des Bundes. Und er ist bei dem, worum es in diesem Feature geht, einer der wichtigsten Player. Meine Kollegin Laura Höring und ich treffen ihn im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Wolfgang Schmidt stellt sein Fahrrad ab und wir laufen zusammen zum Studio. Mittlerweile ist er raus aus der Spitzenpolitik. Auf LinkedIn steht, er macht Decompressing, freiberuflich. Unterwegs ist er aber irgendwie immer noch viel.
Erst Saudi-Arabien, dann Taiwan, dann Katar.
Okay, ja,
also ich bin gestern Abend aus Doha zurückgekommen.
Bei Wolfgang Schmidt im Kanzleramt sind damals alle Fäden der Regierung zusammengelaufen. Und einmal pro Woche ist bei ihm eine ganz besondere Gruppe von Menschen zusammengekommen.
Ich habe einmal in der Woche die sogenannte ND-Lage, also die nachrichtendienstliche Lage, mit den Chefinnen oder der Chefin und den Chefs der Nachrichtendienste des Bundes, aber auch mit den anderen Sicherheitsbehörden.
Was Sie hier besprechen, ist streng geheim. Es wird nicht mal Protokoll geführt. Es geht um Spionage, um Terrorismus und Cyberangriffe. Und um Russland.
Und wenn ein deutscher Staatsangehöriger oder eine deutsche Staatsangehörige verhaftet wird, dann ist das etwas, was sofort natürlich auch berichtet wird. Und wenn das ein Land wie Russland macht, dann weiß man, dass es da kein faires Verfahren gibt, dass das nicht nach rechtsstaatlichen Mitteln stattfindet.
Der Fall von German Meusches ist nicht der erste seiner Art. Als er Ende Mai 2024 verhaftet wird, liegt auf dem Schreibtisch von Wolfgang Schmidt längst ein ganzer Stapel ähnlicher Akten. Menschen, die in Russland festgenommen wurden, auf Grundlage teils fingierter Beweise. Der Vorwurf, Spionage und Hochverrat.
Und dann irgendwann wird schon deutlich, dass da ein Muster hintersteckt, dass Tauschmaterial, wenn Sie so wollen, etwas entmenschlich gesprochen, eingesammelt wird. Und das bleibt dann nicht unbemerkt.
Tauschmaterial. Menschen, die in Russland gezielt festgenommen werden. Damit sie eingetauscht werden könnten für jemand anderen. Jemand, der in einem deutschen Gefängnis sitzt.
Irgendwann wurde ja klar, dass Wladimir Putin, der russische Präsident, seinen Agenten, der hier diesen Mord begangen hat, sehr dringend zurückhaben möchte.
Vadim Krassikov, der Tiergartenmörder. Der sitzt ja gerade in Deutschland seine Strafe ab. Aber ein russischer Präsident kann doch nicht einfach so zu Deutschland sagen, lass den wieder frei. Und Deutschland macht das dann auch wirklich. Sowas geht doch nicht im deutschen Rechtsstaat, oder? Die Idee für so einen Tausch gibt es schon seit ein paar Jahren. Ursprünglich ohne Deutschland. Denn nicht nur Russland will unbedingt jemanden zurück, sondern auch die USA.
In Russland ist der US-Journalist Evan Gershkovich wegen Spionageverdachts festgenommen worden.
Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat die Festnahme eines Reporters des Wall Street Journal in Jekaterinburg bestätigt.
Sollte der Reporter verurteilt werden, drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft.
Ein US-amerikanischer Journalist wird verhaftet, Evan Gershkovich. Er ist Korrespondent für das Wall Street Journal, 31 Jahre alt. Ihm wird vorgeworfen, versucht zu haben, an geheime Informationen zu kommen. Er soll also auch ein Spion sein.
I'm of the opinion that every day counts, because every day that a prisoner's behind bars, they could be knifed by another prisoner, they could die of tuberculosis, they could catch, you know, some sort of other disease.
Das ist Roger Carstens. Als Evan Gershkovich festgenommen wird, ist er Sonderbeauftragter für Geiselangelegenheiten der US-Regierung. Sein Job? US-Bürger freibekommen, die im Ausland im Gefängnis sitzen. Und dabei, sagt er uns im Interview, zähle jeder Tag. Die USA wollen Evan Gershkovich also unbedingt freibekommen. Aber es gibt ein Problem.
It really came down to they wanted prisoners of value, preferably ones from the FSB, and we did not have any of those.
Die USA wissen aber, dass Russland jemand Bestimmten haben will. Jemanden, der in einem anderen Land im Gefängnis sitzt, in Deutschland. Es ist der Tiergartenmörder. Der Attentäter, der in Berlin einen Mann auf offener Straße erschossen hat. Putin, selbst ein ehemaliger KGB-Mitarbeiter, könnte damit zeigen, der Staat ist loyal gegenüber seinen Agenten. Er holt seine Leute raus, auch wenn sie gefasst werden. Und damit kommt Deutschland ins Spiel.
And at that point we had to think about what would make this palatable to the German government.
Wie könnte man Deutschland so etwas schmackhaft machen?
What would allow them to make that decision to do something so horrible as to release a convicted murderer from their own prisons?
Im April 2023 treffen sich die Außenminister der G7 in Japan. Hier geht's um den Krieg in der Ukraine und um andere Konflikte auf der Welt. Am Rande der offiziellen Gespräche wird die damalige deutsche Außenministerin Annalena Baerbock von ihrem amerikanischen Kollegen angesprochen. So berichten das verschiedene Medien. Er fragt, ob Deutschland sich vorstellen könnte, Teil eines Deals zu sein, bei dem der Tiergartenmörder ausgetauscht wird.
Very quickly, after pulling the layers off the onion, it became clear that she was against it, very strongly against it.
Die Außenministerin sagt, das geht nicht im deutschen Rechtsstaat. Und dieses Nein hat Gründe.
Da stellen sich ja ganz viele große Fragen, was die Erpressbarkeit von Staaten anbelangt. Auch die Frage, würde jetzt jemand wie der russische Diktator Putin das dann zur Methode machen?
Das ist wieder Wolfgang Schmidt, der Kanzleramtsminister von Olaf Scholz. Erpressbarkeit. Was Schmidt hier meint, ist die Sorge, dass Länder anfangen könnten, Menschen als Tauschmaterial festzunehmen, um mit ihnen ein Druckmittel zu haben, damit sie ihre eigenen Bürger frei bekommen. Auf der anderen Seite steht das, was dem Journalisten Evan Gershkovich droht, wenn er nicht freikommt. Bis zu 20 Jahre Haft in einem russischen Straflager.
Natürlich ist auch die Frage, ob man einen Journalisten, der nichts anderes gemacht hat, als seinem Beruf nachzugehen in Russland, ob man den dann wirklich guten Gewissens über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, in einem russischen Arbeitslager verkommen lassen darf. Und das sind dann die Argumente, die in der Gesamtschau dafür sprechen, zu sagen, darüber sollten wir reden und darüber sollten wir nachdenken.
Innerhalb der Bundesregierung wird dieses Thema jetzt besprochen. Olaf Scholz redet mit den Ministerinnen und Ministern. Wie sehen Sie die Lage? Gibt es eine Möglichkeit, trotz aller Bedenken offizielle Gespräche mit den USA zu starten? Das wäre nämlich die Voraussetzung, um den Deal voranzutreiben.
Es ist natürlich schon auch eine Entscheidung, wenn ein Bundeskanzler sagt, ich möchte das jetzt aber. Da muss man sich als Ministerin oder Minister schon sehr gut überlegen, ob man dann sagt nein. Und gleichzeitig ist aber auch ein Bundeskanzler in der Situation, dass er ja nicht in so einer Regierung agieren kann, indem er ständig Ministerinnen oder Minister mitteilt, was sie zu machen haben.
Klar, der Bundeskanzler kann nur schwer eine Entscheidung gegen alle durchdrücken.
Und deswegen ist es so ein Diskussionsprozess.
Es gibt unterschiedliche Positionen in der Regierung. Es wird gesprochen, diskutiert, abgewogen. Könnten wir uns darauf einlassen? Und falls ja, was bekommen wir dafür? Beziehungsweise, wen bekommen wir dafür? Es ist noch immer April 2023. Während die Bundesregierung diskutiert, sitzt Roger Carstens in einem Restaurant in Georgetown. Das ist ein Stadtteil von Washington, D.C., mit kleinen Townhouses, vielen Restaurants, nur ein paar Kilometer vom Weißen Haus entfernt. Carstens trifft sich mit einem Kollegen und einem Journalisten, der sich gut mit Russland auskennt.
Sitting down at this restaurant, far enough away to where people weren't listening in, and plus, the noise of the restaurant, people moving around, glasses being moved, silverware being clanked. We were able to talk in low voices and, as we say, spitball what might and what might not work.
Sie sitzen etwas abgeschirmt von den anderen Gästen. Das Klirren von Geschirr und Gläsern und der Trubel im Restaurant übertönt ihr Gespräch. Sie überlegen, was funktionieren kann und was nicht.
All three of us huddled very closely around a napkin, drawing these little names here. And these arrows about who might go where for what and who might convince who to do what.
Sie sitzen dicht an dicht, werfen Namen hin und her und schreiben sie auf eine Serviette. Ein Leben gegen ein anderes. Wer könnte gegen wen eingetauscht werden? Welcher Mensch ist wie viel wert?
To see if we could get that the mathematics right, the geometry of a possible swap to look like something that both the US and the Russians would agree to.
Carstens spricht von der Geometrie des Deals. Wie könnten sich die USA und Russland einigen?
And frankly, something that the Germans would accept.
Und es geht darum, was Deutschland bekommen müsste, um sich auf den Deal einzulassen. Etwas, das groß und wichtig genug ist. Dann fällt ein Name.
And in that little matrix, at a certain point we put Navalny.
Alexei Navalny, der bekannteste Gegner von Wladimir Putin.
Because we felt like Navalny being added to the list would allow the Germans to be able to consider putting Krasikov on the table as a first swap.
Carstens glaubt, Navalny frei zu bekommen, könnte bei der Bundesregierung ziehen. So sehr, dass sie vielleicht sogar einen Mörder aus der Haft entlassen würden. Navalny ist für Deutschland ziemlich wichtig. 2020 wurde er in Russland vergiftet mit dem Nervenkampfstoff Novichok. Er hat nur knapp überlebt. Navalny wurde in Berlin behandelt und ist danach erstmal in Deutschland geblieben. Angela Merkel, die damals noch Bundeskanzlerin war, und auch ihr damaliger Vize Olaf Scholz haben ihn besucht. Als es ihm besser ging, ist Navalny zurück nach Russland geflogen und wurde dort sofort wieder verhaftet. Alexei Navalny ist seitdem in Haft, in einem Straflager. Sein Gesundheitszustand wird immer schlechter. Er geht damals in den Hungerstreik, damit er besser medizinisch versorgt wird. Es geht so weit, dass seine Ärzte befürchten, er könnte jeden Moment sterben. Die Bundesregierung könnte durch einen Deal mit Russland für seine Freilassung sorgen und so einen bekannten russischen Oppositionellen retten. Sie scheint sich so einen Austausch vorstellen zu können. Es ist Februar 2024 und die Idee eines Tauschs wird konkreter. Auf der Sicherheitskonferenz in München hat Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt sogar einen Termin mit Nawalnys Frau, Julia Nawalnaja.
Die traditionelle Haltung eigentlich ist, man sagt Externen, und dazu gehören leider dann immer auch die Familienangehörigen, nichts, bevor das nicht in trockenen Tüchern ist. Deswegen hatte ich da, was dieses Gespräch anbelangt, durchaus Respekt.
Bevor Wolfgang Schmidt Nawalnaja trifft, ist er noch in einer Sitzung in einem Konferenzraum und diskutiert über die aktuelle Weltlage. Und dann stellt jemand am Tisch eine Frage. Eine, die die Pläne von Wolfgang Schmidt durcheinander bringen wird.
Und dann kam jemand, ich weiß noch wie heute, rechts hinten sitzend und sagte, jetzt, dass Alexej Nawalny tot ist. Den Rest der Frage habe ich dann schon vergessen, weil ich so geschockt war.
Die Nachricht verbreitet sich schnell auf den Fluren. Die Teilnehmer der Konferenz sind geschockt. Viele denken sofort, dass das russische Regime Alexej Nawalny getötet hat. Mittlerweile sprechen westliche Staaten von einer Vergiftung mit Froschgift. Das hätten Untersuchungen nach seinem Tod in seinem Körper nachgewiesen. Der Kreml weist das zurück. Eine Sache wird an diesem Freitag im Februar 2024 auf der Münchner Sicherheitskonferenz klar. Mit dem Tod von Alexej Nawalny stirbt auch die bisherige Idee des Gefangenenaustauschs.
Mir war jedenfalls klar, dass man jetzt nicht einfach so weitermachen kann, sondern dass es natürlich eine Zäsur ist. Das verändert das natürlich.
Für die Bundesregierung ist der Deal damit vom Tisch. Der Name, der ihn politisch überhaupt denkbar gemacht hätte, Nawalny, ist raus aus der Gleichung. Die Deutschen stoppen die Gespräche. Aber die USA halten daran fest. Sie wollen ihren Staatsbürger, den Journalisten Gershkovich, zurückholen. Und dafür brauchen sie den Tiergartenmörder. Und sie machen Druck. Wie könnten sie die Deutschen doch noch überzeugen, einen Mörder freizulassen? Wer könnte für Deutschland wichtig genug sein, um das zu tun? Oder wie viele? An einem Tag im Frühling 2024 bekommt Olaf Scholz einen Brief aus dem Weißen Haus. Und darin steht eine Bitte. Der amerikanische Präsident Joe Biden wünscht sich, dass Deutschland dabei ist bei einem Deal mit Russland.
Es ist dann eben doch auch besonders, wenn der Regierungschef, der Präsident der USA, darum bittet.
Etwas Besonderes. Wenn das Schwergewicht Amerika fragt, dann denkt man als Bundesregierung wohl zweimal nach. Bei unserer Recherche erfahren wir, dass der Brief das ganze Vorhaben auch einfach legitimieren könnte. So nach dem Motto, wir lassen den Mörder nicht einfach so frei, uns bittet ja der US-Präsident.
Wir sollten zusehen, dass wir diesen Lockstep, wie wir das immer genannt haben, also diesen Gleichschritt mit den USA beibehalten.
Dann, im Frühsommer 2024, treffen sich die Geheimdienste der USA, Deutschland und Russland, also CIA, BND und FSB, an einem Ort. In Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens. Hier überlegen sie nun final, wie ein Austausch aussehen könnte.
Deswegen gab es natürlich diese Frage, wen packen wir alles auf die Liste? Das haben wir immer wieder diskutiert.
Zu genau dieser Zeit, als die Geheimdienste untereinander verhandeln, radelt German Moisches in St. Petersburg durch den Stadtpark und wird festgenommen. Seine Festnahme könnte die Verhandlungsmasse auf der russischen Seite erhöhen und so den Druck auf die Bundesregierung. Ohne den Tod von Nawalny wäre German vielleicht nie verhaftet worden. Auf der Austauschliste stehen inzwischen eine Reihe von Menschen mit deutschem Pass, die in russischen Gefängnissen sitzen. Menschen wie German. Keine bekannten Putin-Gegner oder Menschenrechtler. Aber jetzt, wo es Deutschland offenbar auch darum geht, möglichst viele Menschen auf die Liste zu bekommen, da werden sie für die deutsche Regierung wichtiger.
Wer da einmal im System, also im Gefängnis- oder Lagersystem verschwindet, der kommt so schnell auch nicht wieder raus.
Sagt Wolfgang Schmidt, der damalige Kanzleramtsminister. Denn Leuten wie German, die wegen Landesverrats verhaftet wurden, drohen Haftstrafen von bis zu 20 Jahren. Ende Juli 2024 wird German in eine Isolationszelle gebracht.
Also im Vergleich zu dem, was vorher war, war ich noch tiefer irgendwo in die Unterwelt gekommen, ohne jeglichen Kontakt, das waren aber die längsten sicherlich Tage meines Lebens.
Dann, am Donnerstag, dem 1. August, öffnet sich auf einmal seine Zellentür.
Und dann sehe ich auf einmal Soldaten, die ziemlich so hart aussahen, so Zellkämpfer-Einsatz, Tarnkleidung, und dann raus, schnell, in den Innenhof, im Bus.
Die Soldaten, die Germa da beschreibt, sind FSB-Agenten. Ihre Gesichter sind vermummt. Sie sind bewaffnet.
Mir ist alles Mögliche durch den Kopf gegangen. Zum Beispiel, dass ich irgendwie in den Donbass geschickt werde, um irgendwie meine Schuld mit Blut abzuwischen oder was.
Sie bringen German in einen silbernen Reisebus.
Da sah ich schon die anderen. Da wurde einiges klarer.
In dem Bus sitzen schon andere Gefangene. Zum Beispiel der amerikanische Journalist Evan Gershkovich. Also der Mann, den US-Präsident Joe Biden unbedingt frei bekommen wollte. Und in dem Moment merkt German, das hier, das muss ein Gefangenenaustausch sein. Da sitzen auch in Russland bekannte Gegner von Wladimir Putin, Kreml-Kritiker und Mitarbeiter von Alexander Nawalny und ein Schüler. Viele von ihnen sind seit Jahren in russischer Haft. Einer der Gefangenen sitzt in Socken im Bus. Die FSB-Mitarbeiter schreien die Gefangenen an. Wer nicht aufhört zu reden, kommt zurück ins Gefängnis. In einem schwarzen Sack.
Also es war schon sehr bewegend, auf einmal aus dem Jenseits rauszukommen und bekannte Gesichter zu sehen.
Insgesamt 16 Gefangene sitzen in diesem Bus. Der Bus fährt raus aus dem Moskauer Stadtzentrum, etwa eine Stunde lang. German sieht das Großstadtleben von Moskau an sich vorbeiziehen. Es regnet auf der Fahrt. Die Tropfen laufen an den verdunkelten Fenstern runter. Falls er jetzt aus Russland rauskommt, dann sieht er seine Familie, seine Tochter, so schnell nicht wieder.
Das war schon so eine letzte Fahrt vor einem langen Abschied. Für viele Jahre sicherlich, habe ich mir schon gedacht. Ich wollte nicht dran denken, dass es für immer sein wird.
Es ist später Vormittag, als der Bus auf das Rollfeld vom Moskauer Flughafen Vnukovo fährt. Er hält neben einem Flugzeug mit einer großen russischen Flagge auf der Seite. Die Maschine gehört zur Präsidentenflotte und die Turbinen laufen schon. German und 15 andere Gefangene steigen in das Flugzeug. Wenig später rollt es langsam auf die Startbahn. Abflug.
Wir wussten auch nicht, wohin es geht. Wir flogen von Moskau los. Und wohin dann? Das hat uns keiner gesagt. Wir sind so in die Ungewissheit geflogen.
Dann erscheint auf den Monitoren neben der Flugzeit auch der Name einer Stadt.
Nach dem Abflug haben wir auf dem Monitor wurde dann Ankara angezeigt.
Ankara. Das ist gut. Für die Gefangenen ist das sehr gut. Denn es geht raus aus Russland. Und nicht nur das, es geht in die Türkei, ein Mitgliedstaat der NATO. Die Türkei hat zum Westen und zu Russland ein gutes Verhältnis.
Es war uns klar, dass wir auf der einen Seite sehr wahrscheinlich rauskommen und nicht mehr zurückgehen. Auf der anderen Seite war klar, dass das noch irgendwie schieflaufen könnte und dass wir wieder zurück müssen. Und deswegen war eine Anspannung weiterhin da.
Meine große Sorge an dem Tag war, dass vorzeitig etwas in der Presse stehen würde, was dann diese ganze Aktion nochmal in Gefahr bringen würde.
Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt ist in diesen Stunden auf dem Weg zurück nach Deutschland. Er hat extra seinen Urlaub unterbrochen. Immer wieder schaut er auf sein Handy, denn an dem Tag darf nichts schiefgehen. Alles ist noch immer top secret. Naja, fast. Ein paar Tage zuvor wurden mehrere bekannte Gefangene plötzlich verlegt. Familien und Anwälte hatten danach keinen Kontakt mehr zu ihnen. Die Medien aus den USA und Deutschland ahnen deswegen, dass etwas Wichtiges passieren wird. Aber weil dieser Austausch so schwierig ist und weil es um Menschenleben geht, darf nichts zu früh öffentlich werden.
Stichwort Vertrauen und wenn jetzt dann auf einmal das in der Öffentlichkeit ist, wie reagiert dann Putin?
Deswegen hat Wolfgang Schmidt mit den Medien eine Sperrfrist vereinbart. Das heißt, sie sollen nicht berichten, bis das Flugzeug mit den Gefangenen den russischen Luftraum verlassen hat. Quasi bis die Gefangenen in Sicherheit sind.
Weil die Sorge ja immer war, dass sie doch noch umkehren. Was macht man dann, wenn dann jetzt einer weniger auf der russischen Seite ist? Bricht man dann das Ganze ab, nimmt die eigenen Leute wieder mit zurück?
Aber knapp 2,5 Stunden, bevor das russische Flugzeug in Ankara landen soll, verstößt ein Nachrichtenhaus aus den USA gegen die Abmachung. Sie berichten:
US reporter to be freed by Russia in major prisoner swap.
Wenig später bekommt Wolfgang Schmidt die Info. Ein Flugzeug aus Russland dreht gerade wieder um.
Und dann alle so dachten, oh Gott, was bedeutet das denn jetzt?
Die Gefangenen sind immer noch im russischen Luftraum. Scheitert der Deal jetzt doch? In der Luft bekommen sie davon nichts mit. Im Gegenteil. Viele im Flugzeug entspannen sich langsam. Viele der Gefangenen stehen auf und sprechen miteinander. Dann wird auch bei Wolfgang Schmidt klar, diese Nachricht war ein Fehlalarm. Das Flugzeug ist weiter auf dem Weg nach Ankara und verlässt kurz darauf den russischen Luftraum. Gegen 16 Uhr Ortszeit landet der Sonderflug aus Moskau in Ankara. Es ist heiß in der türkischen Hauptstadt, 30 Grad. Die Luft über der Landebahn flimmert von der Hitze. Das russische Flugzeug rollt auf ein abseits gelegenes Terminal. Kleinere Businessjets in weiß, blau und silber stehen schon auf dem Platz. Der Westen hat sie geschickt. Putins Flieger wirkt dagegen deutlich mächtiger. Auch in den kleinen Flugzeugen sitzen Gefangene. Sie sind die Karten in dem Pokerspiel zwischen Putin und dem Westen. Und auf dem Rollfeld in Ankara werden diese Karten jetzt gespielt.
Dann haben wir gesehen, okay, draußen stehen Busse, dann sind wir rausgeführt worden.
Auf dem Rollfeld laufen Männer in schwarzen Anzügen hin und her, mit Sonnenbrillen und mit Knopf im Ohr. Es sind russische und westliche Sicherheitskräfte. Unter ihnen GSG-9-Beamte aus Deutschland und türkische Geheimdienstler, die den Tausch vor Ort organisieren.
Und dann kam ein anderer Bus vorgefahren vor das Flugzeug und dann stiegen da Leute aus.
Die, gegen die er und die anderen aus seinem Flugzeug ausgetauscht werden sollen. Es sind 9 Personen. Darunter sind Spione und Hacker, die im Westen für Putin gearbeitet haben. Und da ist noch eine 10. Person. Vadim Krassikov, der Tiergartenmörder. Putins Auftragskiller. 8 Sicherheitskräfte bewachen jeden seiner Schritte. Sie bringen ihn in einen anderen Bus. Und der hält kurze Zeit später vor den Treppenstufen des russischen Präsidentenflugzeugs. Es sind jetzt nur noch ein paar Schritte. Der Mann, den Putin frei haben wollte, ist jetzt fast am Ziel.
Und in dem Moment stürmten die Russen aus diesem Bus und liefen dann zu ihren Leuten. Das war der Moment des Austausches.
Als der Tiergartenmörder die Treppe zu Putins Flugzeug hochgeht, trägt er keine Handschellen mehr. Er ist jetzt ein freier Mann. German steigt in ein anderes Flugzeug, in ein deutsches. Auch er ist jetzt frei.
Warst du glücklich? Warst du glücklich?
Also ich glaube, wir hatten keinen Moment der Freude, dass man irgendwie sich umarmt. Und alle waren schon sehr auch belastet und bedrückt. Aber gut, wir haben gelächelt, gelacht, aber es war jetzt kein Juhu-Ruf, ja, zu hören.
Mehr als 1,5 Jahre haben unzählige Diplomaten, 8 Länder und viele Geheimdienste über das Schicksal dieser Menschen verhandelt. Der größte Gefangenenaustausch zwischen Russland und dem Westen seit dem Ende des Kalten Krieges. Er hat funktioniert. Aus Ankara starten an diesem Tag 4 Flugzeuge. 1 fliegt zurück nach Moskau, 1 in die USA und 2 nach Deutschland. Spät am Abend landet German zusammen mit 12 anderen ehemaligen Gefangenen am Flughafen Köln-Bonn. Sie werden schon erwartet von Bundeskanzler Olaf Scholz und Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt.
Olaf Scholz stand vor dem Flugzeug, hat jeden begrüßt nacheinander in seiner ruhigen Art.
Der Bundeskanzler spricht mit jedem Einzelnen.
Das war für mich ein sehr bewegender Moment und unterstrichen wurde das ja noch dadurch, dass die freigekommenen Häftlinge noch die Häftlingskleidung trugen, überwiegend.
Am selben Abend landet ein Flugzeug in Moskau. Auf dem Flugfeld wartet neben einigen Soldaten Wladimir Putin. Als erstes steigt der Mann aus dem Flugzeug aus, der gerade noch in einem deutschen Gefängnis gesessen hat. Eigentlich verurteilt zu einer lebenslangen Haftstrafe. Wadim Krassikow, der Tiergartenmörder. Er geht die Stufen zu seinem Präsidenten hinunter. Als er zum ersten Mal seit fast 5 Jahren wieder russischen Boden betritt, reicht ihm Putin die Hand. Er sagt Sedarova. Das bedeutet sowas wie Hi, eine Begrüßung unter Freunden. Dann umarmt er ihn. War das richtig?
Man darf jemanden wie Herrn Krassikow nicht aus einem deutschen Gefängnis wieder herauslassen, unter gar keinen Umständen.
Das sagt Nico Lange. Er ist Sicherheitsexperte und kennt sich besonders gut mit Russland aus. Er hat dort einige Jahre gelebt. Bis 2022 hatte er eine leitende Stelle für die CDU im Verteidigungsministerium und arbeitet heute unter anderem für die Münchner Sicherheitskonferenz. Gefangene mit Putin auszutauschen, so wie es passiert ist, das hält er für einen großen Fehler.
Es geht nicht um Krassikow als Person, sondern es geht um diesen gesamten Geheimdienst, hybrider Krieg, Ehrenkodex. Wenn du für uns kämpfst, dann holen wir dich raus.
Dass Putin Krassikow nach Hause geholt hat, dass er ihn so begrüßt hat, das sendet für Lange eine Botschaft an andere Agenten. Für ihn sagt Putin damit, egal was ihr im Ausland für mich macht, spionieren, Morde begehen, ich hole euch da raus, auch wenn ihr erwischt werdet.
Zu Unrecht Verurteilte werden gegen nachgewiesenermaßen verurteilte Mörder und Straftäter ausgetauscht. Wie wollen Sie das nennen? Das ist eine politische Geiselnahme. Das ist jedenfalls nicht Gleiches gegen Gleiches.
Und nicht nur das.
Deutschland hat einen verurteilten Mörder freigelassen, hat Tür und Tür geöffnet für weitere Erpressungsversuche. Der deutsche Staat hat sich erpressen lassen. Aus meiner Sicht in Deutschland eigentlich nichts dafür gekriegt.
Erpressung. So nennt Nico Lange das. Es könnte ja sein, dass Putin das zur Methode macht. Immer wieder Agenten nach Europa schicken. Und wenn die dann verhaftet werden, nimmt er einfach westliche Bürger in Russland fest. Damit hätte er wieder Gefangene für den nächsten Tausch. Hat sich Deutschland wirklich erpressen lassen? Also haben wir uns von Putin reinlegen lassen? Und was sagt uns das für den Umgang mit dem russischen Regime heute? Die Bundesregierung hat sich mit dieser Entscheidung sogar gegen Widerstände vom Generalbundesanwalt durchgesetzt. Er ist derjenige, der juristisch abwägen musste, ob die Freilassung des Tiergartenmörders vertretbar ist. Und er hielt es für falsch, einen in Deutschland verurteilten Mörder aus dem Gefängnis freizulassen. Der Bundesjustizminister hat ihn letztendlich anweisen müssen, den Tiergartenmörder freizulassen. Gegen seinen Willen. Damit hat sich die Regierung über die Bewertung des höchsten Anklägers Deutschlands hinweggesetzt. Wir wollen wissen, was es bedeutet, so eine Entscheidung zu treffen und vor so einem Dilemma zu stehen. Wir fragen den Mann nach einem Interview, der diese Entscheidung getroffen hat, Olaf Scholz. Und er sagt zu. Wir fahren also nach Berlin. Olaf Scholz ist inzwischen kein Bundeskanzler mehr, sondern Bundestagsabgeordneter der SPD. Meine Kollegin Laura Höring und ich treffen ihn in seinem Büro im Regierungsviertel. Im Gespräch betont er, unschuldige Menschen freizubekommen, das war ihm am wichtigsten. Und eine Botschaft zu senden.
Die Botschaft, dass wir füreinander da sind, überall auf der Welt, und dass es sowas wie Humanismus gibt, der uns auch miteinander trägt als Menschen.
Vor allem aber, sagt er,
wenn man die Schicksale der Inhaftierten in Russland kannte und kennt, weiß man, dass es, auch wenn es eine schwere Entscheidung war, eine richtige Entscheidung war.
Dass Olaf Scholz seine eigene Entscheidung immer noch richtig findet, überrascht uns nicht. Er betont immer wieder die einzelnen Schicksale von Menschen wie German.
Das waren alles Personen, die in den Gefängnissen Russlands schmorten, anders kann man das nicht sagen, für die es wirklich jede Mühe wert war, sie freizubekommen.
Aber was denkt er über all die Kritik an dem Tausch? Als er damals gesehen hat, wie der Tiergartenmörder von Putin wie ein Volksheld empfangen wurde. Haben Sie in diesem Moment Ihre Entscheidung angezweifelt?
Nein. Das war alles absehbar, vorhersehbar und davon war ich nicht überrascht.
Er hat es so erwartet und trotzdem zugestimmt. Scholz antwortet jetzt in knappen Sätzen. Er wirkt nicht so, als würde er gerne drüber sprechen.
Ich glaube, es ist alles gesagt, was den Themenkomplex hier betrifft.
Als wir rausgehen, sagt Olaf Scholz noch einen Satz zu uns, als es um die ehemaligen Gefangenen geht und darüber, was passiert wäre, wenn die Bundesregierung sie nicht rausgeholt hätte. Er sagt, ich glaube, einige wären jetzt tot. Olaf Scholz will offenbar keine Zweifel an seiner Entscheidung aufkommen lassen. Dieser Austausch war richtig. Ende. Wir sprechen auch mit jemandem, der für die amerikanische Seite über diesen Austausch verhandelt hat. Es ist Roger Carstens. Und er spricht deutlich offener über das moralische Dilemma solcher Entscheidungen.
At the end of the night, when the swap is done, you look yourself in the mirror and you're always kind of sick to your stomach. You know, you got to see people come home and that's wonderful, but you always wonder about the moral hazard.
Bei diesem Job siehst du, wie Menschen aus der Gefangenschaft zurück nach Hause kommen. Das ist großartig, sagt er. Aber am Ende des Tages, wenn der Austausch abgeschlossen ist, schaust du dich im Spiegel an und dir wird immer irgendwie schlecht. Denn da ist halt auch der Preis, den man dafür bezahlt. Roger Carstens spricht sehr offen über all das.
Are you ever going to feel 100% good about a swap? Absolutely not. But was it the right thing to do? In my opinion, yes.
Bei einem Swap, einem Gefangenenaustausch, da wirst du dich nie hundertprozentig gut fühlen, sagt er. Aber dieser Austausch damals, der war trotzdem richtig, meint Carstens.
These deals are hard, and absent making a deal like this, what we do know is that a lot of people get to spend the rest of their lives in a prison, arbitrarily detained.
Ohne solche Deals würden viele den Rest ihres Lebens willkürlich inhaftiert im Gefängnis verbringen, sagt er. Oder zumindest eine lange Zeit. Natürlich kennt Roger Carstens die Kritik, die Vorwürfe, man würde sich erpressbar machen. Und ja, auch mit der Freilassung von Verbrechern gehe man immer ein Risiko ein.
You're taking a chance that the people that you're releasing will not go back to evil.
Denn ob jemand wie der Tiergartenmörder zurück in Freiheit wieder Verbrechen begeht, das weiß vorher niemand. Roger Carstens rechtfertigt sich ganz ohne die üblichen Politikerphrasen. Er wirkt wie jemand, der sich ernsthaft Gedanken um die großen moralischen Fragen macht. Besonders deutlich wird das am Ende unseres Gesprächs. Denn da sagt er, trotz aller Zweifel und Bauchschmerzen, wer diesen Gefangenenaustausch kritisiert, der sollte sich überlegen, was er tun würde, wenn es ihn ganz persönlich betreffen würde.
I've often thought that people might be against such a swap, unless it someday was your daughter, your son, your husband, your wife that was being held.
Was würdet ihr sagen, wenn es um eure Tochter geht, euren Ehemann oder eure Frau? Wenn es die eigene Familie betrifft, dann ändern sich die Meinungen ganz schnell, sagt er.
Because the second it's personal, people have different opinions.
Alle Gespräche, die wir geführt haben, mit dem Mikro und ohne, haben uns gezeigt, ein Gefangenenaustausch ist extrem schwierig. Er ist nicht nur schwarz oder weiß, gut oder schlecht. Man muss abwägen. Das haben wir in unseren Recherchen immer wieder gemerkt. Und auch wir sind uns nicht einig, was wir darüber denken sollen. Dabei sind die Argumente gegen diesen Austausch recht klar. Man ist einen Deal mit Russland eingegangen. Einem Regime, das Kriege anfängt und Auftragskiller in andere Länder schickt. Wladimir Putin ist jemand, der sich nicht unbedingt an Absprachen und Vereinbarungen hält. Und der mit diesem Tausch Recht bekommt. Vielleicht sogar gewinnt. Dieser Deal bestätigt Putins Regime in dem, was es tut. Willkürlich Leute festnehmen, Agenten losschicken. Man sagt ihm, mach weiter so. Der Westen spielt mit. Dürfen wir das zulassen, gerade gegenüber Putin, der es als ein Zeichen nehmen könnte, seine Regeln, seinen Willen weiter durchzusetzen? Für diesen Austausch spricht, 16 Menschen sind auf westlicher Seite freigekommen. Darunter ein Schüler. Politiker, Aktivisten, Journalisten. Sie alle haben jetzt wieder ein Leben. Ohne diesen Deal säßen sie noch immer in russischen Gefängnissen. Krank oder schlimmer. Und es kann gut sein, dass Putin sowieso macht, was er will. Leute festnehmen, Agenten losschicken. Und dann ist es egal, ob man mitspielt. Man kann nur Leben retten. German Meusches lebt mittlerweile in Berlin. Wir treffen ihn noch einmal, über ein Jahr nach dem Gefangenenaustausch. Denkt er noch an seine Zeit im Gefängnis?
An die Gefangenschaft nicht mehr so oft. An St. Petersburg und meine Deutsche eigentlich jeden Tag, aber an die Gefangenschaft, ich habe Gott sei Dank keine Albträume. Ich spreche natürlich davon, erzähle mal die Geschichten, wenn ich darum gebeten werde, aber es nimmt jetzt keinen großen Teil meines Lebens ein.
In Berlin leitet German mittlerweile eine jüdische Gemeinde, ist viel beschäftigt. Sein Leben in Russland begleitet ihn aber auch hier.
Die Hoffnung, dass ich irgendwann wieder zurück kann, bleibt und ich würde auch zurückgehen.
Er würde zurückgehen. Nicht heute und auch nicht morgen, aber irgendwann, wenn die Lage wieder besser ist. Wenn Wladimir Putin nicht mehr an der Macht ist und es keine politischen Gefangenen mehr gibt. Wenn kein brutaler Angriffskrieg gegen ein Nachbarland geführt wird. Die 16 Personen, die am 1. August 2024 aus russischer Haft gekommen sind, sind jetzt frei. Aber das System Putin gibt es immer noch. Putin unterdrückt immer noch Oppositionelle. Und Putins Regime nimmt immer noch politische Gefangene. In Russland sollen inzwischen mehr als 1000 Menschen aus politischen Gründen im Gefängnis sein. Es ist schwierig, verlässliche Zahlen zu finden. Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen nach Russland. Menschen könnten jederzeit aus konstruierten Gründen verhaftet oder verurteilt werden. Und dann zum Druckmittel werden. Zum Beispiel für einen Austausch. Das war der Gefangenenaustausch, geheime Verhandlungen und Putins Geisel. Wir haben noch viel mehr zum Austausch recherchiert. Im Podcast Schattendeals – Putins Geiseln erzählen wir zum Beispiel, wie ein 17-jähriger Schüler in Russland im Gefängnis landet und was der Austausch für ihn bedeutet. Schattendeals ist eine Staffel von 11KM Stories, jetzt in ARD Sounds. Ich bin Franke Hennes und habe diese Doku zusammen mit Chiara Dombeck, Laura Höring, Lukas Kram und Julia Würoth recherchiert. Autorinnen sind Laura Höring und ich. Regie Ron Schickler und Ralf Glander. Ton und Technik Tim Höfer, Fabian Zweck, Viktor Völzner-Werisch und Regina Stärke. Redaktion Birgit Frank und Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2026.
Das Radiofeature über den Gefangenenaustausch zwischen Russland, Deutschland und den USA. Mit German, der St. Petersburg vermisst, aber heute in Freiheit in Berlin lebt. Das Rechercheteam hat noch mehr über den Austausch herausgefunden und noch mehr Ex-Gefangene getroffen. Kevin, ein 17-jähriger Schüler, ist in Russland im Gefängnis gelandet. Auch er ist heute in Deutschland, aber seine Geschichte ist komplizierter als die von German. Mehr hören Sie im Podcast Schattendeals. Sie finden ihn im Feed von 11KM Stories in ARD Sounds. Einfach nach Schattendeals suchen oder in die Shownotes schauen, da steht der Link. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Berthoud.